Willkommen zu Kreisab Allee und der nächsten Folge rund um die Olympischen Spiele 2024. Mit aktuellen Einschätzungen und knallharten Analysen in Kooperation mit der Handballwoche und mit eurem Gastgeber, der heißt wie immer Sascha Staat.
Schwere Kost war das, was wir heute gesehen haben in Paris. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat mit 30-18 leider nicht gewonnen, sondern verloren gegen Norwegen. Es war teilweise eine desolate Vorstellung, so ehrlich müssen wir sein. Aber das Ticket fürs Viertelfinale ist tatsächlich doch gebucht, weil wir Schützenhilfe bekommen haben. Einmal von Schweden gegen Slowenien und einmal von Dänemark gegen Südkorea. Das Ganze analysiere ich wie immer mit dem Chefredakteur der Handballwoche, mit Olaf Bruchmann. Und wir haben uns einmal während des Spiels, glaube ich, angeguckt. Ja? Weil ein paar Kollegen saßen zwischen uns, aber dein Gesichtsausdruck hat mir eigentlich alles verraten.
Ja, wir haben beide ein bisschen mit den Augen gerollt. Das war wirklich eine schlechte Leistung der deutschen Mannschaft. Gerade mal 10-12 Minuten war das irgendwie auf Augenhöhe. Und dann hat Norwegen seine ganze Klasse gezeigt und verdient gewonnen und auch verdient in dieser Höhe. Und ich bin noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob ich mich freue, dass wir das Viertelfinale erreicht haben oder ob ich mich ärgere, wie wir uns jetzt hier aus der Vorrunde verabschieden.
Wir haben ein paar Fragen gestellt hinterher an den Bundestrainer, an Markus Gaugisch. Ich habe zum Beispiel gefragt, ob er denkt, dass seine Mannschaft jetzt mehrfach an die Leistungsgrenze gekommen ist, weil er das Wort selber in den Mund genommen hat, vorher in einer anderen Antwort. Die Frage hat er mir nicht wirklich konkret beantwortet. Er hat irgendwie anderthalb Minuten geantwortet, aber die Frage nicht richtig beantwortet. Ich habe auch nach einer Schulnote sozusagen gefragt für die Leistung insgesamt in der Vorrunde. Auch das hat er nicht konkret beantwortet. Ich weiß nicht, wie du das jetzt bewertest, weil du ja gerade gesagt hast, mit so einer Vorstellung raus aus der Gruppenphase, du kannst dich nicht mal richtig freuen, dass die Mannschaft im Viertelfinale ist. Und sie ist zum zweiten Mal seit der Wiedervereinigung überhaupt erst in einer K.O.-Phase beim Olympischen Turnier. Das war 1992 in Barcelona der Fall. Damals hatten wir natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft mit den Spielerinnen, die noch aus der DDR gerade frisch sozusagen dazugekommen sind. Ein Jahr später sind die Weltmeister geworden. 96 in Atlanta, auch damals mit 8 Mannschaften nur in der Vorrunde ausgeschieden. In Peking 2008 in der Vorrunde kläglich gescheitert. Du bist selber vor Ort mit dabei gewesen. Was machen wir denn jetzt daraus aus diesen Gruppenphasenspielen?
Na, das sind für mich ja zwei Ansatzpunkte. Das ist so ein bisschen wie das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Auf der einen Seite müssen wir uns freuen, und das tun wir ja auch, dass die deutsche Mannschaft das Viertelfinale erreicht hat und jetzt gegen Frankreich die Chance hat, alles neu zu machen. Es ist ja auch so ein Aufbruch. Wir ziehen von Paris nach Lille, man kann alles hinter sich lassen und nach vorne blicken. Und ich glaube, das ist auch der beste Rat, den man dieser Mannschaft geben kann. Lasst alles in Paris hinter euch und fangt in Lille neu an. Denn das, was in Paris war, war einfach nicht gut. Das müssen wir ja sagen. Am Ende bleibt aus 5 Vorrundenspielen ein einziger Sieg gegen Slowenien. Und das war ein guter Sieg, das war ein hoher Sieg. Und das war auch ein eindrucksvoller Sieg. Aber es sind eben auch Niederlagen gegen Korea, und das schmerzt immer noch zum Auftakt. Und dann eben gegen die 3 skandinavischen Mannschaften, wo wir teilweise auf Augenhöhe waren, aber auch gegen Schweden und vor allem dann zum Abschluss gegen Norwegen absolut unsere Grenzen aufgezeigt bekommen haben.
Bleiben wir bei diesem Spiel gegen Norwegen. Die Mannschaft kommt super rein mit einem 3-0-Start, kassiert dann aber 7 Treffer in Serie. Und dann hat Markus Gaugisch durchgewechselt, beziehungsweise er hat taktisch etwas verändert. Er hat auf 7-6 umgestellt. Und spätestens nach 20 Minuten hatte ich den Eindruck, Annika Lott war komplett durch. Die konnte einfach nicht mehr. Das hat sie mit ihrer Körpersprache vermittelt. Sie hat dann auch im 7-6 viele falsche Entscheidungen getroffen. Und das nehme ich dem Mädchen gar nicht übel, weil die ist noch relativ frisch dabei. Die hat noch nicht 7 oder 8 Turniere gespielt und die ist auch nicht Ende 20. Deswegen, ja, das war nicht gut von ihr in der Phase, aber anscheinend gab es dafür auch sehr, sehr offensichtliche Gründe. Hast du eine Erklärung dafür, warum Markus Gaugisch sie trotzdem hat durchspielen lassen, zumindest in dieser Phase des Spiels?
Nein, die habe ich nicht, und das haben wir Markus auch nicht direkt gefragt. Wir sehen aber, wenn wir uns das Play-by-Play angucken, der Statistik, dann hat gerade Henny Reistad, die ja überragend für Norwegen seit Jahren spielt, hat da ein Turbo gezündet Mitte der ersten Halbzeit und bringt ja Norwegen fast alleine auf 14-8 weg. Mir ist dann einfach aufgefallen, wie es so oft ist und wie es alle Top-Mannschaften machen. Machst du einen Fehler, wird er gnadenlos bestraft. Norwegen in dieser Besetzung nur mit ganz kleinen Veränderungen spielt seit vielen, vielen Jahren zusammen, und das hat man gemerkt. Deutschland hat versucht, auch in der Deckung das Zentrum dicht zu machen. Dadurch hatten natürlich beide Flügel sehr viel Platz. Ich fand einfach, dass Deutschland keine Mittel hatte, und egal wie Markus umgestellt hätte, ich glaube, gegen diese norwegische Supermannschaft hätte sie einfach keine Chance gehabt.
Ich bin da bei dir, muss man sich aber so aus der Halle schießen lassen, denn wenn wir den 3-0-Start mal abziehen, geht der Rest des Spiels 30-15 für Norwegen aus und ich hatte nicht den Eindruck, dass die 100% gespielt haben.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist eine desolate Vorstellung gewesen und irgendwie bleibt das ja auch haften. Das ist das, was ich eingangs meinte. Ich kann mich deswegen nicht so richtig freuen über diesen Viertelfinaleinzug, weil 30-18 ist für ein olympisches Turnier einfach zu viel und da hätte ich mir mehr Gegenwehr gewünscht und es hätte einfach auch mehr Gegenwehr gebraucht. Wir dürfen nicht vergessen, das ist das größte Schaufenster, das es für den Handball gibt. Es gucken Millionen Zuschauer zu. Nicht nur in Deutschland, da darf man nicht nur mit 18 Toren bei so einem Turnier von der Platte gehen.
Wir finden eigentlich bis auf die Leistung von Katharina Filter heute nichts Positives. Die hat sehr, sehr gut gehalten. An ihr hat es überhaupt nicht gelegen. Sie hat viele Freie weggenommen, sie hat Durchbrüche weggenommen, Tempo-Gegenstöße, 7 Meter hat sie sogar weggenommen. Also sie hat alles dafür getan, dass die deutsche Mannschaft im Spiel bleibt. Jetzt stellen wir uns mal vor, die hätte nicht ihren allerbesten Tag gehabt, sondern nur durchschnittlich gehalten. Dann hätten wir heute mit 20 verloren.
Ja. Absolut richtig. Katharina Filter hat sehr gut gehalten, da gebe ich dir ohne Einschränkung recht und wurde ja teilweise sogar noch von ihrer Abwehr allein gelassen. Das hat sie also fast alleine gemacht, diese Leistung. Das ist aller Ehren wert und kommt leider ein bisschen zu spät. Das hätte man gegen Dänemark und Schweden vielleicht auch schon gebraucht, um dann noch diese eine Tor besser zu sein oder gegen Schweden 3 Tore. Dann hätten wir diese ganze Diskussion nicht und wären nicht auf Schützenhilfe angewiesen.
Gewesen, zum Glück. Ja. Aber vielen Dank dann nochmal an Schweden und Dänemark, dass das für die deutschen Frauen gereicht hat. Ich bin sehr kritisch gerade, aber irgendwie nach diesen 5 Spielen hier in Paris, so wie sich die Mannschaft präsentiert hat, da wird es Gründe für geben. Ich mag halt diese Larifari-Aussagen in der Mixzone nicht. Ich finde, nach dem Auftritt heute kann man ruhig mal sagen, wir haben beschissen gespielt. Das kann man einfach so sagen, das tut keinem weh. Das ist auch nicht persönlich in irgendeine Richtung. Aber ich bin der Meinung, manchmal hilft Klartext. Ich finde auch nicht, dass ein olympisches Turnier Zeit für Experimente ist. Ich habe den Eindruck, dass gerade dieses 7-6, ja, also ich habe ja Markus Gaugisch, du standst ja daneben, dann auch gefragt, dass dieses 7-6 überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann war meine Frage, ob das Experiment jetzt gescheitert ist für dieses Turnier oder beendet, besser gesagt. Klares Nein. Normalerweise antwortet er immer so 1-2 Minuten. Das war seine ganze Antwort.
Ja, das zeigt aber auch, dass er selber angefressen ist. Er ist natürlich ein ehrgeiziger Trainer. Es sind seine ersten Olympischen Spiele. Er weiß ja auch, dass das nicht gut ist in der Außenwirkung, diese deutsche Mannschaft, wie sie sich jetzt präsentiert hat zum Abschluss. Und wenn man ihn dann so ein bisschen anpiekst, das ist ja wie bei jedem Trainer, dann wird man halt ein bisschen dünnhäutig. Das ist seine Art zu sagen, irgendwie habt ihr recht, ging halt nicht besser. Dennoch glaube ich, lass uns nach vorne gucken, die Mannschaft hat wirklich eine gute Chance, in Lille etwas Neues anzufangen.
Darauf setzt du also, auf diesen Neuanfang, auf diese Veränderung raus aus dem olympischen Dorf, obwohl die Spielerinnen davon total geflasht waren, obwohl sie sich darauf auch sehr gefreut haben, dass dadurch alles anders wird?
Ja, das ist meine Hoffnung, denn so wie jetzt kann es nicht weitergehen nach 5 Spielen. Wir kommen jetzt in die K.O.-Phase, also leistest du dir nochmal so eine Leistung, dann wärst du nach Hause. Dann ist weder Lille noch Paris, das muss ja jetzt allen klar sein. Jetzt ist do or die und deswegen muss man eben alles tun, um nach vorne zu gucken. Das olympische Dorf hat sicherlich seinen Reiz und gerade für eine Mannschaft und Spielerinnen, die unerfahren sind und das noch nie erlebt haben, dann gehst du halt mit glänzenden Augen durch alle Gänge und machst Fotos mit Simone Biles vom US-Turnteam oder mit wem auch immer. Aber vielleicht ist das auch etwas, was die Mädels ein bisschen abgelenkt hat. Das kann schon ein bisschen Energie und Aufmerksamkeit, ein bisschen Fokus wegnehmen von dir. Vielleicht ist deswegen, ich wiederhole mich da, jetzt der Neuanfang.
Eine Einschätzung hätte ich gerne noch von dir zur Körpersprache der Mannschaft. Gefällt mir insgesamt seit dem Koreaspiel schon nicht. Gegen Slowenien, da lief natürlich alles wie geschmiert, aber insgesamt gefällt mir das einfach nicht.
Ja, sehe ich ähnlich. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen der Dramaturgie geschuldet. Wenn du gegen Südkorea am Anfang verlierst, dann fällt es natürlich auch schwer, dich aus diesem Loch wieder rauszuholen. Und dann fehlt eben auch ein Erfolgserlebnis gegen eine der großen Mannschaften. Ja, gerade von den Führungsspielerinnen, wir haben das ja schon ein paar Mal diskutiert, erwarte ich da ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Brust raus. Darf man das bei Frauen sagen? Weiß ich nicht. Also breites Kreuz zeigen, so ist es gemeint. Und da fehlt mir wirklich ein bisschen Körpersprache. Ich weiß, dass Viola Leuchter nicht im hundertprozentigen Vollbesitz ihrer Kräfte ist. Und ich weiß auch, dass sie sehr jung ist und ich weiß, dass es ein sehr talentiertes Mädchen ist, aber die ist nun sehr an ihre Grenzen gestoßen, gerade heute gegen Norwegen. Die tat einem fast manchmal leid. Sie hat viel versucht, sie hat Durchbrüche versucht, sie hat Wurfversuche aus der Distanz versucht und nichts ist ihr wirklich gelungen. Das war so ein bisschen sinnbildlich auch für die deutsche Mannschaft und auch da wurde jeder Fehler bestraft. Norwegen marschierte und hat das sehr, sehr schnell ausgenutzt.
Ich finde, das ist im Verantwortungsbereich des Trainers, rechtzeitig zu erkennen, dass das dem Mädel nicht weiterhilft, wenn das die ganze Zeit auf der Platte steht. 3 von 11 am Ende ihre Quote, spricht Bände, muss man nicht so sagen. Und sie hat eine tolle Weltmeisterschaft im Dezember in Herning gespielt. Und nun gut, wenn ihr mögt, dann könnt ihr übrigens gerne auch meine Kolumne lesen auf streakspiller.com. Da gibt es jedes Mal die Lage der Nation nach dem Spiel der deutschen Frauen. Und sagen wir mal so, heute war ich wenig gnädig. Das muss ich einfach so sagen, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat. Gut, damit hätten wir dieses Thema abgehakt und kommen natürlich auch noch zum Spiel der Männer gegen Slowenien. Ich bin immer noch begeistert von dem Auftritt gegen Spanien. Und das wäre ja kurios gewesen, wenn man am Ende mit einem Sieg gegen Slowenien noch ausgeschieden wäre. Das kann jetzt nicht passieren. Gucken wir mal ein bisschen auf die deutsche Gruppe. Schweden spielt gegen Japan. Die haben bisher keinen Punkt geholt und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Dann kommt Schweden auf 6 Zähler. Man hat den direkten Vergleich gewonnen. Spanien kann Deutschland nur noch auf die Pelle rücken, aber weil sie auch den direkten Vergleich verloren haben, könnte es dann auch wieder zu einem Dreiervergleich kommen, wie auch immer. Ist aber auch egal. Also dieses direkte Duell gewinnt die deutsche Mannschaft auch. Gegen Kroatien hat man das direkte Duell verloren. Verliert man dann auch gegen Slowenien? Wenn ich es jetzt richtig ausgerechnet habe, ist man am Ende Dritter. Was ist deine Erwartung und glaubst du, so wie Alfred Gislason es ja gestern auch ein bisschen vorhergesagt hat, wir gehen da mit 100% rein, ist das dann so, wenn man weiß, man ist schon weiter?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass sie mit 100% reingehen, denn es wäre fahrlässig, diesen Flow, diese Energie, die sie zuletzt hatten, irgendwie ein bisschen herzugeben und gegen Slowenien nur mit einem halben Gas zu spielen. Das halte ich für einen Fehler. Auch wenn Alfred Gislason ja schon angekündigt hat, dass er ein bisschen rotieren will. Das heißt also, Leute, die bisher weniger gespielt haben, werden mehr Einsatzzeiten bekommen. Das ist auch okay. Trotzdem sollte man das Spiel mit voller Power angehen und voll auf Sieg spielen. Denn diese Euphorie und diese Welle, die man dann trifft, die sollte einen auch noch weitertragen übers Viertelfinale und möglichst hinaus.
Wir waren ja insgesamt sehr zufrieden mit der Vorstellung gegen Spanien. Aber es gibt ja immer so Kleinigkeiten. Was ist die erste Kleinigkeit, die dir in den Kopf kommt? Du hast da ja ein bisschen was schon zu gesagt gestern.
Ja, da bleibe ich auch dabei in der Analyse jetzt 24 Stunden später oder 2 Tage später. Es ist so, dass ich finde, dass Renas Ustins im Rückraum zu viel Alleinunterhalter ist oder auch Alleinunterhalter sein muss. Ich wünschte mir ein bisschen mehr Druck noch von der linken Rückraumposition, wenn Julian Köster, was er ja ohne Frage kann aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, wenn der ein bisschen außer Distanz werfen würde, hätten wir da einfach noch eine viel größere Waffe. Julian Köster ist wirklich gut im Entscheidungsverhalten, kann den Außen bedienen, kann den Kreis bedienen oder dann den schnellen Juri Knorr. Der muss einfach noch torgefährlicher werden, um einen Gegenpol zu Renas Ustins in dem rechten Rückraum zu bilden.
Da stimme ich dir komplett zu. Slowenien, sagt man, liegt der deutschen Mannschaft. Ich erinnere mich beispielsweise an die Olympia-Qualifikation für Tokio. Da hat man in Berlin gegen Slowenien gewonnen und das auch relativ souverän. Da hatte man wenig Probleme mit dieser Mannschaft. Alfred Gislason hat gesagt, das ist ein Team, was so spielstark ist wie kein anderes. Das finde ich sehr interessant. Er hat gesagt, die bestehen eigentlich nur aus Spielmachern, hat dann nochmal aufgelistet, welche Spieler in dieser Mannschaft spielen, dass die alle bei europäischen Topclubs unter Vertrag sind. Trotzdem fehlt mir bei Slowenien immer ein bisschen was. 2017 sind sie bei der WM in Frankreich richtig weit gekommen, haben am Ende die Bronzemedaille gewonnen. Ich glaube, im Spiel um Platz 3 gegen Kroatien damals. Aber irgendwas fehlt mir immer. Sie haben nicht die klassischen Shooter. Und auch wenn sie bei diesem Turnier halten, finde ich, sie haben keinen Weltklasse-Torhüter. Sie haben gute Torhüter, aber Weltklasse haben sie nicht. Wie schätzt du diesen Gegner ein?
Ja, Slowenien ist immer so ein bisschen unterm Radar. Wenn man so die Weltspitze oder die erweiterte Weltspitze nimmt, dann redet man über Frankreich, man redet über Schweden und Dänemark natürlich sowieso. Und dann kommt auch irgendwann Deutschland oder Spanien dazu und oft auch die Kroaten. Komischerweise wird Slowenien nie in diesem erweiterten Kreis genannt. Es stimmt aber, die haben wirklich herausragende Spielmacher, einen sehr, sehr spielstarken Rückraum. Die Generation, die du allerdings angesprochen hast, 2017, da war ja noch der berühmte Rechtsaußen Vid Kautičnik dabei. Und wir haben natürlich einen Riesenumbruch seitdem in dieser Mannschaft erlebt. Und das ist eine neue Generation. Und ich finde die Einschätzung von Alfred schon sehr gut. Aber wie gesagt, so ein bisschen unterm Radar laufen die immer.
In der Gruppe gibt es ein richtig heißes Duell noch. Also gehen wir jetzt mal weg von dem Spiel Deutschland gegen Slowenien. Weil im Endeffekt ist der Ausgang mehr oder weniger egal, weil man ja auch nicht weiß, was in der anderen Gruppe passiert. Also da hat man keinen richtigen Einfluss drauf. Spanien gegen Kroatien. Winner takes it all. In dem Fall Spanien reicht ein Unentschieden, um weiterzukommen aufgrund der besseren Tordifferenz gegen die Kroaten. Wow, das hätten wir vorher nicht gedacht.
Nee, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ich mag da keine Prognose abgeben. Kroatien hat mich sehr beeindruckt im Spiel gegen Deutschland. hohe Effizienz, hohes Energielevel, große Körperlichkeit. Wir haben das ja hier auch schon thematisiert. Spanien ist abgezockt. Auch das haben wir erlebt beim 33-31 Sieg der deutschen Mannschaft. Und wenn wir uns daran erinnern, haben die plötzlich so 50., 52. Minute wieder geführt mit 30-28 gegen die Deutschen. Und die haben eine unglaubliche Routine. Die haben zwei sehr gute Torhüter mit Perez de Vargas und Corrales. Das ist schon wirklich eine klasse Mannschaft. Ich mag da nicht sagen, wer da die Nase vorn hat. Tolles Spiel, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Und was auch sehr interessant ist, ist das Spiel Frankreich gegen Ungarn in der anderen Gruppe. Zunächst mal Dänemark-Norwegen, da geht es noch um den Gruppensieg. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Dänemark der klare Favorit ist, auch wenn Norwegen bislang ein Klasse-Turnier spielt. Fakt ist aber auch, bei Frankreich gegen Ungarn geht es darum, wer weiterkommt. Frankreich reicht ein Unentschieden. Ungarn kann mit einem Sieg hier die Party komplett crashen. Siehst du Chancen für die Ungarn? Die haben mit Roland Mikler, einen Torhüter, der meiner Meinung nach in einem einzigen Spiel komplett über sich hinauswachsen kann. Die haben eine erfahrene Mannschaft, die haben auch ein paar Youngster dabei, die nicht schlecht sind. Der Druck ist komplett bei den Franzosen.
Ja, sehe ich genauso. Und hättest du mich vor Olympia gefragt, Frankreich oder Ungarn, hätte ich, ohne zu zögern, hätte ich gesagt, Frankreich, keine Frage. So, jetzt sind wir schon im Turnier nach 4 Spieltagen und Frankreich hat sich richtig schwer getan. Ist mit 2 Niederlagen gestartet, dann mit einem Unentschieden. Da scheint irgendwas intern nicht zu stimmen. Wir versuchen alle noch rauszukriegen, was es genau ist. Denn vom Spielermaterial sind wir uns ja alle einig, dass Frankreich grandios ist und auch die besten Spieler hier vor Ort hat. Guillaume Gilles hat eine tolle Truppe dort zusammen und hat ja sogar Stars wie Quentin Mahé aussortiert und zu Hause gelassen. Der bereitet sich in Gummersbach auf die neue Saison vor. Also das sind schon Superstars, die auch nicht mitfahren durften. Umso unverständlicher ist das, was da passiert. Und ja, gebe ich dir recht, Roland Mikler ist ein überragender Torhüter und Ungarn hat auch gute Leute, auch in der Verteidigung. Das wird ein heißer Fight. Ich mag mir allerdings auch nicht ausmalen, wie es wäre, wenn Frankreich nicht nach Lille geht. Wir dort ein Stadion haben mit 27.000 Zuschauern und der Gastgeber ist nicht dabei. Das wäre echt eine Katastrophe für dieses Turnier.
Weißt du, wie das da ist mit den Tickets und den Sessions? Weil hier gibt es ja Sessions. Es gibt eine Vormittagssession mit 2 Spielen, dann mittags nochmal, beziehungsweise am Nachmittag, so ist es korrekt. Und dann am Abend, da wird jedes Mal danach die Halle geräumt. Ich weiß, die Uhrzeiten der Spiele in Lille, die sind über den kompletten Tag verteilt. Man fängt morgens an um 9.30 Uhr, warum auch immer, und spielt dann irgendwie um 17.30 Uhr oder sowas um den Dreh, spielt man das letzte Spiel. Wird da auch jedes Mal das Stadion dann geräumt mit 27.000, das ist auch ein bisschen wild.
Das wäre wild, ich kann es nicht genau sagen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Es gäbe mehrere Möglichkeiten, dass man Spieltag-Tickets kauft, dass man Session-Tickets kauft oder einzelne Matches einfach nur kauft. Dann hätte man eben also 4-mal die Arena ausverkauft, was natürlich für die Zahlen der IAF oder auch für Olympia natürlich grandios werden, weil du dann 4-mal 27.000 Zuschauer an einem Tag hast. Damit würden dann natürlich die Zuschauerzahlen enorm nach oben katapultiert werden.
Wir werden es noch rausfinden, so viel ist mal klar. Was auch klar ist, Ägypten spielt gegen Argentinien und so wie die bislang auftreten, werden die das Spiel gewinnen. Sollte also Dänemark dann Norwegen schlagen, wird Ägypten Zweiter in dieser Gruppe. Ich bleibe dabei, das ist eine richtig miese Truppe im positiven Sinne. Die können vielen Gegnern extrem wehtun. Für die ist Olympia mit Abstand das größte Turnier. An der EM dürfen sie ja nicht teilnehmen, weil sie aus Afrika kommen. Dementsprechend, glaube ich, sind die richtig, richtig heiß. Und ich mag mir nicht ausmalen, wer auch immer dann auf die trifft, aus der deutschen Gruppe, dass das ein leichtes Spiel wird, ganz im Gegenteil. Olaf, erstmal vielen Dank. Wir schauen dann morgen natürlich direkt voraus auf das, was in den nächsten Tagen dann in Lille passiert. Und das war's für die heutige Ausgabe. Habt eine gute Zeit und ach, ich sollte nicht vergessen, schaut vorbei auf Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram einfach nach Kreisab suchen. Das war's für die heutige Ausgabe. À demain.